Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade, ich bin Stefanie Eilers. Heute ist Sonntag, der 1.10.23. Ich bin die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich vor mehr als einem Jahr die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als 120 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die drei großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND und der NABU sind dabei. Aktuell zählen wir 17 Gruppierungen, Vereine und Bündnisse und auch Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 10. dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen und Themen moderieren, die in der Zeitung oder im Fernsehen manchmal zu kurz kommen. Heute gibt's zum Start etwas ganz Besonderes. Wir hören knappe 6 Minuten in den Sonnenaufgang im Vosslappergroden hinein, aufgenommen in diesem März. Genießt das Konzert, spitzt die Ohren, nicht erschrecken ab Minute 3, da kommen die ganz Großen. Wir hören uns gleich wieder. Thank you. Die Vogelstimmen haben wir vom Zaun des Geländes aufgenommen. Wir haben das Areal nicht betreten. Nun aber zu unserer heutigen Gesprächspartnerin. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo und vielen Dank erstmal von meiner Seite, dass ich hier heute für die Deutsche Umwelthilfe mit dabei sein kann.
Ich bin Milena Pressentin. Ich bin Referentin für Klima und Energie bei der Deutschen Umwelthilfe und dort arbeite ich vor allem zu LNG-Terminals, zu Flüssigerdgas-Terminals und zu Fracking.
Ein fröhliches Hallo an dich zurück, Milena. Erzähl uns mal mehr zur Deutschen Umwelthilfe, bitte.
Die Deutsche Umwelthilfe ist eine Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation und ist eingeteilt in ganz viele unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ich kann ja mal ein paar aufzählen, aber das ist sicherlich nicht vollständig. Es gibt eine große Abteilung, die bei der Deutschen Umwelthilfe zur Verkehrspolitik arbeitet. Es gibt eine große Abteilung, die zur Kreislaufwirtschaft arbeitet, zum Naturschutz, aber eben auch zu Klima und Energie.
Und nun zu Gas und fossiler Energie. Was tut ihr da bitte?
Als Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation sehen wir es da eben auch als unsere Aufgabe an, die klimapolitischen Auswirkungen von fossiler Infrastruktur in Deutschland zu begleiten und kritisch zu beleuchten und dann eben auch durch rechtliche Schritte zu intervenieren und damit dann eben auch die Transformation hin zu einem nachhaltigeren Energiesystem, hin zu einer nachhaltigeren Energiepolitik voranzutreiben. Und in diesem Rahmen ist dann eben auch die Deutsche Umwelthilfe bei allen Bestrebungen, Flüssigerdgas-Terminals in Deutschland aufzubauen, von vorne an mit dabei gewesen.
www.duh.de Kontakt ins Studio zur heutigen Sendung gefällig? Dann schreibt gerne eine Nachricht an 0171 371 6016 in allen gängigen Messengern. Heute lernen wir Milena Pressentin von der Deutschen Umwelthilfe kennen. Milena, erzähl mal, was macht ihr denn da im Einzelnen, wenn es um die fossile Infrastruktur geht?
Ganz konkret heißt das, dass wir uns dann in den jeweiligen Verfahren, wenn also Flüssigerdgas-Terminals geplant werden, die Antragsunterlagen zunächst mal anschauen. Das bedeutet ganz viele Seitenwälzen, verstehen, was konkret geplant ist und da ansetzen, wo wir kritische Punkte sehen. Das heißt, wo wir dann die Klimaschutzziele gefährdet sehen, wo wir sehen, dass bestimmte Aspekte der Planung nicht rund sind und auch naturschutzfachliche Belange gefährdet sehen.
Könnt ihr mit eurer Arbeit denn auch Erfolge erzielen?
Die Arbeit geht natürlich auch über die rechtlichen Schritte hinaus. Das ist auch viel Netzwerkarbeit. Wir haben auch viel politische Arbeit und begleiten natürlich auch jetzt insbesondere das LNG-Beschleunigungsgesetz eng mit. Das bedeutet, dass wir ganz zu Anfang zum Beispiel, also im Frühjahr 2022, als das Beschleunigungsgesetz eben entstand, uns da auch beteiligt haben und unsere Kritik laut gemacht haben. Und auch deshalb natürlich nicht nur, das geht natürlich nicht nur auf unser Konto, sondern auf das vieler Naturschutzverbände und Umweltschutzverbände, wurde das Gesetz dann auch dahingehend abgeschwächt, dass wenigstens bei den festen Terminals eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen zu detailliert schon, aber tatsächlich ist es ja so, dass ganz zu Anfang alle Terminals, ob sie jetzt schwimmen, also Schiffe sind oder landseitige Terminals, sind keine UVP, also keine Umweltverträglichkeitsprüfung, hätten machen müssen. Und das ist jetzt teilweise noch so. Das bedeutet, die Regelung gilt für die Schwimmenden. Bei den landseitigen muss aber eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.
Achtung, Wilhelmshaven, die Umweltverträglichkeitsprüfung für landseitige oder feste Terminals muss gemacht werden nach LNG-Beschleunigungsgesetz. Milena von der Deutschen Umwelthilfe ist im Interview hier bei der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Milena, wie lange seid ihr schon im Thema LNG unterwegs?
Die Deutsche Umwelthilfe hat sich auch schon, bevor das LNG-Beschleunigungsgesetz verabschiedet wurde, mit Flüssigerdgas-Terminals in Deutschland beschäftigt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht Neuland für die Organisation, erst irgendwie seit 2022 dazu zu arbeiten, sondern wir arbeiten hierzu tatsächlich auch schon einige Zeit länger. nach dem Wegfall von russischer Erdgaslieferung per Pipeline hat die Bundesregierung ja mit der Planung von mehreren Flüssigerdgasterminals begonnen. Auch zu dieser Zeit, muss man sagen, gab es aber auch bereits Modellierungen, die gezeigt haben, dass es eigentlich auch Wege gegeben hätte, auf diese Krise der fossilen Brennstoffe anders zu antworten. Aber trotzdem, zu der damaligen Zeit ist es vielleicht verständlich gewesen, dass eben dann mit einer Planung von Flüssigerdgasterminals begonnen wurde, rückblickend. Und in dem heute geplanten Ausmaß ist es aber sicherlich eine riesengroße Katastrophe für Mensch, Umwelt und das Klima. Und eben auch, das habe ich gerade schon gesagt, aber eben auch der Ausmaß an Terminals, also die Zahl an Terminals, die momentan geplant wird, fällt da völlig raus. In der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz hatte er ja übrigens von 2 LNG-Terminals gesprochen und jetzt plant die Bundesregierung eben mit 9 bis 10 Terminals, also einer enormen Redundanz. Und ja, es ist natürlich auch teilweise verständlich, Redundanzen schaffen zu wollen in einem Energiesystem, aber eben nicht maßlos und auch nicht auf Kosten von Umweltgesetzen und den eigenen Klimazielen. Also was ja gerade passiert ist, dass eben Umweltgesetze, also auch die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen einfach ausgelassen werden können bei der Planung von schwimmenden Flüssigerdgasterminals und dass die Gesamtzahl dieser Planungen auch sehr, sehr schwierig beziehungsweise nicht vereinbar mit unseren Klimazielen, geschweige denn mit einem 1,5-Grad-Ziel sein kann, weil sie einfach umgerechnet dann in CO2 ein sehr, sehr großes Budget bereits aufbrauchen werden.
Viel zu viele Terminals, viel zu viel CO2, von Methan ganz zu schweigen. Nach den Projekten mit LNG kommen dann die nächsten Projekte, die nächsten Schiffchen mit ENG, also angeblich grüne Methan, sollen folgen. Woher auch immer. Was ist für dich das Bedrückendste in dieser ganzen Geschichte, Milena?
Was ich tatsächlich an der ganzen Geschichte wirklich besorgniserregend finde, ist diese Beschleunigung die gesetzlich mögliche Beschleunigung für die Erdgasterminals über das LNG-Beschleunigungsgesetz, weil da eben, ich hatte das auch schon oft jetzt gesagt, aber ganz viel ausgehebelt wird. Also einerseits werden die Beteiligungsfristen drastisch runtergekürzt, sodass es viel, viel schwieriger wird, sich irgendwie rechtlich zu beteiligen, beziehungsweise Einwände einzureichen. Und an der Stelle möchte ich sagen, sind ja auch diese Beteiligungen für jetzt große Infrastrukturprojekte nicht nur dafür da, jetzt per se alle Infrastrukturprojekte zu stoppen, sondern sie zu verbessern. Also es könnten ja dann auch privat betroffene Personen sagen, ich kenne die Gegend aber relativ gut und ich glaube, da und da sind irgendwie Punkte, die wissen die vielleicht nicht, das bringe ich jetzt mal an. Das fällt irgendwie alles einfach runter. Und in so verkürzten Fristen fällt es auch sehr, sehr schwer, also einerseits für diejenigen, die einwenden wollen, aber auch auf Seiten der Behörden, Dinge wirklich tiefgehend und fundiert zu prüfen, die dort eingehen. Und klar, dann auch auf der anderen Seite eben diese Aushebelung vom Naturschutz. Das ist katastrophal, weil der Schutzstatus von sehr, sehr vielen Gebieten dadurch wertlos wird. Und das sind ja auch Dinge, die man über Jahre hinweg erkämpft hat, dass es Gebiete gibt, dass es Schutzgebiete gibt, die man nicht anrührt, wo man eben bestimmte Arten hat, wo man bestimmte Habitate hat, die eben schützenswert sind.
Magst du uns nochmal deine Einordnung zur Chlorfrage an der Höck Esperanza mitteilen, bitte?
Genau, also was natürlich besonders dramatisch ist in Wilhelmshaven, ist, dass dort das LNG-Terminalschiff Esperanza mit Chlor gereinigt wird, Chlor als Biozid. Das bedeutet, an dem Schiff verwendet man Chlor, damit die Rohrleitungen stetig sauber sind und sich keine Seepocken oder Muscheln dort ansetzen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Nordsee hier nicht als Müllhalde fungieren muss und quasi permanent über dieses Reinigungssystem Chlor in die Jade gerät. Und haben auch schon ganz zu Anfang im Genehmigungsverfahren deutlich gemacht, dass es ja auch Alternativen gibt. Also es gibt ja auch Alternativen, wie man jetzt zum Beispiel bei dem zweiten LNG-Terminal-Schiff sieht, wie ein solches Schiff eben auch gereinigt werden kann, also zum Beispiel durch Ultraschall.
Wie konkret geht ihr bei der Aufklärung als Deutsche Umwelthilfe vor?
Anfang dieses Jahres haben wir auch schon ein Gutachten in Auftrag gegeben, was einfach nochmal auch wissenschaftlich aufzeigt, wo da die Probleme liegen. Nämlich einmal, dass es nicht der Stand der Technik ist, dass Schiffe so gereinigt werden. Das ist eine veraltete Technik, die auch so nicht mehr eingesetzt werden sollte. Und eben, dass die Überprüfungsmechanismen bis zu dem Zeitpunkt gefehlt haben, also die Messungen, wie sich das dann auf Muscheln und Fische und so weiter auswirkt.
Deshalb ist es natürlich besonders unverständlich, dass die Esperanza immer noch mit so einem Reinigungssystem läuft. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ja dann auch in den letzten Monaten ganz viele jedenfalls Lippenbekenntnisse kamen aus der Politik, dass die Esperanza hier umgerüstet werden soll, ist es immer noch aus unserer Sicht unverständlich, dass es bis heute nicht zu einer Umrüstung kam und die Umrüstung auch in den nächsten Wochen nicht ansteht. Ich denke, dass wir hier anstatt massive Sicherheitspuffer bei LNG zu kreieren, auch endlich anfangen müssen, Sicherheitspuffer für unsere Umwelt, aber auch für unser Klima zu schaffen.
Der Schutzstatus von sehr vielen Gebieten wird wertlos. Dazu Lippenbekenntnisse der Politik. Es ist so traurig. Habitate und Arten müssen geschützt werden. Danke, Milena, für das Interview. Vom Netzwerk Energiedrehscheibe noch der Hinweis. Die DET, die Deutsche Energy Terminal GmbH, die im Auftrag des Bundes die Gasanlandung koordiniert, hat erst einem Termin zugestimmt, einem Online-Call. Dann wurde die Menge der teilnehmenden Personen beschnitten. Wiederum dann ließ man Fragen vorab per E-Mail zu und war mit der von uns geforderten Personengruppe, die alle namentlich erwähnt wurden, einverstanden, um dann kurzfristig nach Einsicht der Fragen den Termin abzusagen mit der Begründung, dass es laufende Widersprüche der Verbände gäbe. Nun bietet sich die DET wieder einem Verband zum Gespräch an. Es wird auf Zeit gespielt und die angeblich willige Terminvereinbarung offenbar als Methode gewählt, um Umweltverbände und Anwohnende mit ihren berechtigten Fragen zu bremsen und die Verfahren und Informationen zu blockieren. Das lässt tief blicken. Das ist Industriepolitik der reinsten Sorte. Das hat nichts mit der angeblichen Energiesicherheit mehr zu tun. Das ist für mich persönlich reines Lobbying. Unsere NetzwerkpartnerInnen aus den USA hatten die deutschen Umweltgesetze immer als besonders klar und scharf empfunden. Man sah Deutschland immer als das Vorbild an. Schon beim letzten Besuch einer Delegation war man erstaunt, wie dramatisch sich die fossile Industrie über die Bedürfnisse der Anwohnenden hinwegsetzt und wie schnell die Politik diese Entscheidungen trifft. Die Gaslager sind voll und weiter wird am Ausbau der Gasanlandung gearbeitet mit all ihren Folgen. Hiermit laden wir euch ein, am 14.10. um 10 Uhr nach Huxiel zum Außenhafen zu kommen. Erneut kommen Betroffene aus den USA und berichten auf einer Europareise über die Dinge, die in den Südstaaten der USA den Menschen zugemutet werden. Dort geht's um Schädigung der Gesundheit, Schädigung des Klimas, offene Bohrstellen, aus denen Methan entweicht und eine Umweltzerstörung artenreicher Flussgewässer. Sie bringen Journalisten aus den Staaten mit. Hier hat bereits die Ostfriesen-Zeitung zugesagt. Vielen Dank. Unsere Wilhelmshavener Zeitung hat sich bisher nicht gemeldet. Wir hoffen immer noch auf Zusage. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Menschen, die diese vielen Seiten der ausgelegten Unterlagen mit uns gemeinsam lesen. Meldet euch unter info@nabu-wilhelmshaven.de. Macht mit. Es geht um viel hier an unserer Küste. Ob sich die viel bejubelten Wasserstoffideen so bewahrheiten, wenn der dezentrale Ausbau der Erneuerbaren voranschreitet, ob das Geschäftsmodell von Thees länger als 20 Jahre währt, wer für die Zerstörung und den Rückbau aufkommt. Wir werden viel zu diskutieren haben. Noch ein Auszug aus einer Pressemitteilung des niedersächsischen Umweltministeriums. Anlässlich der Energieministerkonferenz der Länder und des Bundes vom 26. bis 28. September 2023 in Wernigerode, Sachsen-Anhalt, nimmt Energieminister Christian Meyer zu folgenden Schwerpunkten Stellung. Versorgungssicherheit. Nach Gesprächen mit den Netzbetreibern sind sich die Energieministerinnen und Minister darin einig, dass trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch in diesem Winter die Versorgung der Wirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Energie und Wärme sicher ist. Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern haben sich ausgezahlt, so Energieminister Christian Meyer. Volle Gasspeicher und der Bau von LNG-Terminals in Wilhelmshaven und demnächst in Stade, das höhere Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie das Sparen von Wirtschaft und Privathaushalten bei fossilen Energien trägt zu einer positiven Versorgungssituation bei. Diese gemeinsamen Anstrengungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zum Ausbau von erneuerbaren Energien und zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energien müsse auch aus Klimaschutzgründen weiter beschleunigt werden, so Meyer weiter. Wir warten als Netzwerk Energiedrehscheibe auf den Tag, wo die Politik umschwenkt und unsere Forderungen endlich Gehör finden. In dieser Pressemitteilung sehen wir endlich die ersten Ansätze zum Wandel, aber vielleicht sind wir auch nur blind von Hoffnung. Noch einmal zum Verständnis, warum die Kolleginnen aus den Staaten am 14.10. kommen. Hier in Wilhelmshaven wird zumeist Fracking LNG aus den Südstaaten der USA angelandet. 10 Uhr Außenhafen Hochsiel kommt und zeigt Solidarität. Noch einmal der Hinweis, wir sagen gerne, wie wir uns den Weg vorstellen als Netzwerk Energiedrehscheibe und laden daher zu einem durch Verbände organisierten Kongress ins Gorch-Fock-Haus ein. Der Kongress findet statt am 4.11. Hören wir noch einmal Veronika.
Hallo, ich bin Veronika von Rüden. Ich freue mich total auf den Kongress am 4. November, den das Netzwerk Energiedrehscheibe jetzt schon zum zweiten Mal auf die Beine stellt. Auf dem Kongress führe ich an den Messeständen kurze Interviews mit den Ausstellern und ich moderiere drei spannende Podiumsdiskussionen. In der ersten Podiumsdiskussion geht es um die Chancen und Risiken der industriellen Transformation, die schon längst gestartet ist. Dann geht es um unser Energiesystem in Deutschland und die Frage, ob es zentral oder dezentral ausgerichtet sein sollte. Und am Ende geht es darum, wie wir die Bürgerbeteiligung in Wilhelmshaven gestalten. Ihr könnt euch auf hochkarätige Referenten und Aussteller freuen, wie den NABU, den BUND, die Deutsche Umwelthilfe oder auch Greenpeace. Es gibt Berichte über gelungene Projekte von Bürgerinitiativen, Dorfgemeinschaften und Energie- und Solargenossenschaften. Das Thema Energie ist inzwischen so wichtig für alle, denn wir haben die Wahl, welcher Strom aus unserer Steckdose kommt. An dem Kongress beteiligen sich rund 30 Ausstellende und ReferentInnen. Ich empfehle unbedingt vorbeizukommen.
In der zweiten Stunde der heutigen Sendung geht's weiter mit Andreas aus Ezel. Er holt uns ab, wie es sich anfühlt, im Kavernenland zu wohnen.